SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Planungsfehler bei der SBB.
Wir haben die Situation unterschätzt und in Kombination auch mit Corona sind nicht alle Ausbildungsklassen zeitgerecht fertig geworden.
Ausbaden müssen es das SBB-Personal und die Passagiere. Weil Lokführer fehlen, fallen täglich 200 Züge aus. Mehr Geld für die Festung Europa. Der Bundesrat will mehr Geld und mehr Grenzwächter zur Verfügung stellen für die europäische Grenz- und Küstenwache Frontex. Massiver Einbruch bei der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie wegen Corona. Trotzdem ist die Branche dagegen, sich auf den Produktionsstandort Schweiz zu konzentrieren. Tipps für den US-Präsidenten vom Politikberater. Donald Trump müsse anders vorgehen, um den Wahlkampf zu gewinnen nach Corona.
Das ist einfach eine völlig veränderte Politiklandschaft. Und für ihn, um zu gewinnen, ist es ganz klar, dass er nicht nur seine Kernwählerschaft braucht, aber auch andere Gruppen.
Sagt der konservative Politikberater Peter Rau im Tagesgespräch. Wie aber holt man weitere Wählerschichten ab? Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Vieles wird schneller und besser. Zum Beispiel die Bahnreise von Zürich nach Mailand oder nach München, heißt es zum Fahrplanwechsel bei der SBB. Die wichtigste oder einschneidendste Nachricht ist aber, die Bahn muss bis im Dezember im Schnitt 200 Züge pro Tag streichen, weil die Lokführer fehlen. Gudin Vinzenz.
Die Covid-19-Pandemie legt den Lokführermangel bei der SBB schonungslos offen. Die Ausbildungsgänge mussten zwischenzeitlich unterbrochen werden und auch jetzt dauern sie länger als sonst, erklärt Michel Berthold, Chef Region Mitte bei der SBB.
Die Lokführer werden natürlich auch in der Praxis geschult, auf der Lok. Und in der Regel haben wir da zwischen 4-5 Leute, die sich auf der Lok bewegen, um diese Ausbildung zu genießen. Und mit Corona aufgrund der Abstände bewegt sich das auf 1-2, die da auf der Lok ausgebildet werden können.
Aber die Wurzeln des Problems Lokführermangel liegen tiefer. Über Jahre hat die Bahn den künftigen Personalbedarf unterschätzt und die Lokführerausbildung vernachlässigt. Fehler, die Cornelia Mellenberger leid tun. Sie leitet seit letztem Jahr den SBB-Fernverkehr.
Ich bin aber sehr froh, dass wir im letzten Jahr diese erkannt haben und rasch reagiert haben. Wir haben zusätzliche Lokführerklassen eröffnet und wir werden im November über 340 Lokführer und Lokführer in der Ausbildung haben, die dann die Angebote fahren werden.
Bis zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember spüren die Fahrgäste den Lokführermangel aber sehr konkret. Von insgesamt 9.000 Zügen täglich muss die Bahn 200 ausfallen lassen, etwas mehr als 2%. Betroffen sind zum Beispiel gewisse S-Bahn-Verbindungen im Zürcher Verkehrsverbund oder im Raum Nordwestschweiz. Mit dem Interregio Basel-Zürich-Flughafen wird aber auch eine Fernverbindung ab übernächster Woche bis Mitte Dezember praktisch ganz gestrichen. Die gute Nachricht, ab Mitte Dezember rollen die Züge fahrplanmäßig durch den Chennery-Basistunnel. Damit rückt das südliche Tessin noch einmal näher an die Deutschschweiz. Von Zürich nach Lugano fährt man dann in weniger als 2 Stunden. Ausgebaut werden dazu die Verbindungen von Zürich und Basel via Gotthard nach Mailand. Auch diese Reise wird schneller, aber die in Aussicht gestellten 3 Stunden von Zürich bis Mailand bleiben noch Zukunftsmusik. Über eine Viertelstunde länger dauert die Fahrt in die norditalienische Metropole vorderhand noch. Das Problem, auf der Strecke Chiasso-Mailand geben die Italiener den Regionalzügen den Vortritt. Peter Füglistaler, Direktor des Bundesamts für Verkehr, sagt aber:
Man nimmt das regelmäßig auf, auch auf Ministeriumsebene, und auch die SBB ist im engen Kontakt mit den italienischen Bahnen, dass man wirklich auf absehbare Zeit Züge hat, die in 3 Stunden Zürich-Mailand fahren.
Eine Verbesserung gibt es schließlich auch auf einer anderen internationalen Strecke, jener nach München. Hier verkehren neu 6 Züge täglich in beide Richtungen zwischen Zürich und München. Dank Neigetechnik und Streckenausbauten in Deutschland sind sie 45 Minuten schneller am Ziel.
Gudin Vinzenz. Die Zahl der bekannten Neuansteckungen mit dem Coronavirus ist so hoch wie seit Mitte April nicht mehr. Wir sind bei der Nachrichtenübersicht mit Basil Koller.
In den letzten 24 Stunden wurden dem Bundesamt für Gesundheit 383 neue bestätigte Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. Gestern waren es 202, am Montag 157. Laut dem BAG wurden 8 weitere Personen wegen einer Covid-19-Infektion in Spitäler gebracht. 2 weitere Kantone führen eine Maskenpflicht ein. Im Wallis und in Freiburg gilt die Maskenpflicht für Personen ab 12 Jahren, wie es in Mitteilungen heißt. In Freiburg gilt die Maskenpflicht in Läden ab Freitag, im Wallis am Montag. Masken müssen auch Angestellte von Läden tragen, außer sie sind durch eine Scheibe geschützt. In mehreren Kantonen gilt bereits eine Maskenpflicht in Läden, im Kanton Zürich tritt sie morgen in Kraft. Vorläufig aufgenommene Personen sollen künftig in einen Kanton wechseln dürfen, wenn sie dort eine Stelle erhalten. Der Bundesrat hat die entsprechende Botschaft fürs Parlament verabschiedet. Er will damit den vorläufig Aufgenommenen den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern. Diese Personen sollen hingegen nicht mehr in ihr Heimatland reisen dürfen. Das ist heute bereits bei anerkannten Flüchtlingen der Fall. Alle Reisen ins Ausland sollen nur noch in Ausnahmen bewilligt werden, etwa beim Tod eines Familienangehörigen. Der Milchverarbeiter Emmi hat von Januar bis Juni mehr Umsatz erzielt, allerdings gleichzeitig weniger Gewinn gemacht. Dies im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019. Wie das Unternehmen mitteilt, stieg der Umsatz um 2% auf über 1,7 Milliarden Franken. Vor allem der Schweizer Markt habe zum Wachstum beigetragen. Der Gewinn sank hingegen um 6,5% auf noch gut 80 Millionen Franken. Bis in 10 Jahren sollen alle Autos des Carsharing-Unternehmens Mobility elektrische Fahrzeuge sein. Derzeit fahren laut Mobility 130 der über 3000 Autos mit Elektroantrieb. Bis 2040 will das Unternehmen zudem klimaneutral werden. Die höchste Hürde sei es, eine Ladeinfrastruktur aufzubauen, um die E-Autos mit Strom aus erneuerbaren Quellen zu versorgen, so Mobility. Die Genossenschaft hofft dabei auch auf staatliche Förderung. In Berlin hat die zuständige Behörde mehrere Demonstrationen verboten, die Kritiker der deutschen Corona-Politik am kommenden Wochenende durchführen wollten. Begründet wird das Verbot damit, dass an den Demos wohl gegen die geltenden Regeln des Infektionsschutzes verstoßen würde. Am 1. August hatten etwa 20.000 Corona-Skeptiker an einer Demonstration in Berlin teilgenommen, oft ohne Abstand und bewusst ohne Schutzmasken. Inzwischen sind die Corona-Neuinfektionen auch in Deutschland weiter gestiegen. Das Sturmtief Kirsten hat mancherorts für eine warme Nacht gesorgt. In Basel und Vevey war es in der Nacht mehr als 25 Grad warm. Dabei spielte laut SRF Meteo der Wind eine wichtige Rolle. Bevor dieser von Ost auf West drehte, war es in Basel noch 6 Grad kühler. Ohne Wind war die Nacht frisch. In Hallau im Kanton Schaffhausen etwa wurden um 3 Uhr knapp 13 Grad gemessen. Und damit zu den Wetteraussichten. Heute und morgen scheint oft die Sonne, wenn auch zeitweise ausgedehnte Wolkenfelder vorüberziehen. Heute bleibt es im Norden windig bei rund 27 Grad. Morgen werden noch 25 Grad erreicht. Im Tessin gibt es heute und morgen 29 Grad.
Die Außengrenzen der Europäischen Union. Sie werden von der Frontex geschützt, von der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache. Und weil die Schweiz am Schengen-Abkommen der EU beteiligt ist, stehen seit Jahren auch Schweizer Beamte bei Frontex im Einsatz. Nun soll das Engagement der Schweiz ausgebaut werden. Mit mehr Geld und mehr Beamten. Weil die EU letzten Winter beschlossen hat, Frontex aufzurüsten. Der Bundesrat hat heute die entsprechende Botschaft verabschiedet. Aus dem Bundeshaus Oliver Washington.
Die Flüchtlingskrise 2015 war für die EU ein Trauma. Die Tatsache, dass Hunderttausende Flüchtlinge und Migranten die EU-Außengrenze überqueren konnten, ohne daran gehindert zu werden, erschütterte Europa im Kern. Das soll nicht wieder passieren. Deshalb entschieden die EU-Mitgliedstaaten und das EU-Parlament, die europäische Grenz- und Küstenwache Frontex massiv auszubauen. Künftig wird Frontex eine ständige Reserve von bis zu 10.000 Grenzwächtern haben, um die EU-Mitgliedstaaten zu unterstützen, die Grenzen besser zu sichern, und sie werden auch mithelfen bei der Rückführung von abgewiesenen Asylsuchenden. Weil die Schweiz auch Teil von Schengen-Dublin ist, muss sie diese Weiterentwicklung des Schengener Grenzkodex mitmachen. Das heißt, dass die Schweiz das Budget für Frontex aufstocken muss. 2019 gab sie ca. 16 Millionen aus. Künftig sollen es gemäß Mitteilung des Bundesrates zwischen 36 und 68 Millionen Franken jährlich sein. Das könne noch nicht genau beziffert werden, aber klar ist schon jetzt, dass die Aufstockung massiv sein wird. Und die Schweiz wird künftig auch mehr eigene Beamte an die Schengen-Außengrenze schicken müssen. Auch sie werden damit mithelfen, Menschen in ihre Herkunftsländer zurückzuschicken. Der Bundesrat lobt den Ausbau von Frontex als wichtiges Element für die Weiterentwicklung der schweizerischen Migrationspolitik, weil sich die Schweiz seit langem für eine gerechtere Verteilung der Verantwortung einsetze. Gleichwohl dürfte es die Vorlage schwer haben. So betont SVP-Fraktionschef Thomas Eschi.
Die SVP lehnt diese Vorlage ab. Schon beim Rahmenabkommen will die EU mehr Geld, bei der Kohäsionsmilliarde will sie immer mehr Geld und jetzt auch bei Schengen-Dublin. Es geht nicht an, dass die EU die Schweiz als Milchkuh missbraucht.
Aber auch die SP ist skeptisch. Die nun vorliegende Vorlage sehe lediglich restriktive Massnahmen vor zur Abwehr von Flüchtlingen, kritisiert Nationalrat Fabian Molina.
Wir verlangen flankierende Massnahmen, damit eben Menschen, die auf der Flucht sind, sicher in die Schweiz gelangen können, wo sie dann ein ordentliches Verfahren bekommen. Sollte das Parlament nicht auf unsere Forderung einsteigen, werden wir die Vorlage ablehnen.
Einzig FDP-Nationalrätin Christa Markwalder unterstützt die Vorlage des Bundesrates.
Die Schweiz ist Schengen-Dublin-Mitglied und hat damit gute Erfahrungen gemacht, weil das unsere innere Sicherheit stärkt. Wir sind zwar kein Außengrenzenland, sondern sind von Schengen-Staaten umrahmt. Gleichwohl haben wir ein großes Interesse daran, dass die Außengrenzen auch wirksam geschützt werden.
Gleichwohl besteht die Möglichkeit, dass eine Links-Rechts-Allianz die Vorlage versenkt.
Das Wichtigste illustriert und erklärt, das ist Ihr Rendezvous weiter mit diesen Themen. Die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie erbringt über 7% des Bruttoinlandprodukts der Schweiz. Jetzt geht es dieser Branche schlecht. Was nun? Vom vielversprechend gewählten Premier zum vielversprechenden Politiker, der bislang wenig halten konnte. Ein Gespräch über Boris Johnson und Großbritannien in der Schieflage. Sie haben ihre Bevölkerung gut durch die Corona-Pandemie geführt. Die Regierungschefinnen Deutschlands, Neuseelands und des Inselstaats sind Marken.
Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
We have amongst the lowest number of confirmed cases per 100,000 people in the world.
Simply stop moving.
Liegt Ihr Erfolg daran, dass Sie Frauen sind? Verschnupft schauen die Sportclubs auf die kommende Saison. Werden Sponsoren bei der Stange bleiben? Werden Zuschauer kommen?
Viele sagen, ja, wir kommen, wir unterstützen den SC Langenthal. Und andere sind der Meinung, wenn sie eine Maske tragen müssen, kommen nicht.
Heißt es etwa beim SC Langenthal. Es war zu befürchten. Eine Branche, die so sehr vom Export abhängig ist wie die Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie, wird zu kämpfen haben wegen Corona. Die Zahlen bestätigen die Befürchtungen. Die Aufträge sind stark eingebrochen, die Lage scheint düster. Swissmem rechnet damit, dass es in den nächsten 12 Monaten zu einem deutlichen Stellenabbau kommen wird. Was es braucht, damit es nicht ganz so schlimm kommt, weiß Wirtschaftsredaktor Klaus Bonanomi.
Stefan Brubacher spricht Klartext.
Das erste Halbjahr 2020 sowie namentlich das zweite Quartal waren historisch schlecht.
Im zweiten Quartal, erklärt der Direktor des Industrieverbandes Swissmem, seien Aufträge, Umsätze und Exporte um 20-25% gesunken im Vergleich zum Vorjahr. Einzelne Sektoren hätten gar noch stärker gelitten.
Bei Werkzeugmaschinen oder auch bei der Fördertechnologie, wo sie -40 oder -35% haben, das sind dramatische Zahlen.
Weniger schlimm habe es andererseits etwa die Elektrotechnikunternehmen betroffen. Und doch, die Lage ist schlecht. Sie war es freilich schon vor Covid-19. Seit 2 Jahren sind die Aufträge zurückgegangen, wegen des fragilen Zustands der Weltwirtschaft und wegen des starken Frankens. Nun aber sei noch der Covid-Schock hinzugekommen, der die Industrie im zweiten Quartal von April bis Juni voll getroffen habe.
Die MEM-Industrie ist stark von den Exportmärkten abhängig. Und da wissen wir, da wissen Sie, dass in vielen dieser Länder der Shutdown weiter anhält und andere Länder leiden wieder an erneut steigenden Zahlen.
Innerhalb eines Quartals seien 3.200 Stellen abgebaut worden, 1% aller Beschäftigten in der Branche. Immerhin habe bisher die Kurzarbeit verhindert, dass noch mehr Stellen gestrichen worden seien. Wenn sich die Lage aber nicht verbessere, dann drohten in den kommenden Monaten weitere Stellen verloren zu gehen, befürchtet Brubacher.
Es gibt Anzeichen, dass wir die Talsohle erreicht haben. Die Unsicherheiten sind allerdings enorm.
Die größte Unsicherheit bleibe die weltweite Covid-19-Situation. Wichtig sei nun vor allem eines, ergänzt der Präsident des Branchenverbandes Hans Hess.
Die Schweiz muss offen und vernetzt bleiben.
Die Covid-19-Krise hat zwar gezeigt, wie störungsanfällig die Weltwirtschaft ist, wenn Betriebe und Grenzen geschlossen und globale Lieferketten unterbrochen werden. Es wäre aber falsch, meint Hess, nun zu fordern, dass die Produktion wieder vermehrt ins Inland zurückgeholt werde oder inländische Produkte zu bevorzugen. Im Gegenteil, die Industrie sei angewiesen auf offene Märkte, auf Exporte und auf funktionierende Lieferketten.
Abschottung, Reshoring, Autarkiefantasien würden direkt zu einem massiven Wohlstandsverlust des Export- und Importlandes Schweiz führen, weil unser Binnenmarkt schlicht und einfach zu klein ist, um alles hier selber zu machen.
Stattdessen müsse die Schweiz sich für verlässliche Handelsbeziehungen einsetzen und auch für neue Handelsabkommen. 3 von 4 Schweizer Industrieunternehmen nutzen aktiv solche Abkommen, sagte Hess. Dies habe eine Analyse von Buck Economics gezeigt. Besonders wichtig wären Handelsabkommen mit den USA als wichtigem Handelspartner sowie mit großen Zukunftsmärkten wie Indien. Doch in diesen beiden Ländern scheint derzeit das Interesse daran gering zu sein. Mit Indien harzen die Verhandlungen seit längerem und mit der derzeitigen US-Administration ist man nicht über erste Vorgespräche hinausgekommen. Derweil sind in der Schweiz neue Handelsabkommen politisch umstritten, das mit Indonesien und das mit lateinamerikanischen Staaten wie Argentinien und Brasilien. Es gibt ökologische und entwicklungspolitische Bedenken dagegen.
Klaus Bonanomi. Wer hoch fliegt, kann tief fallen. Das Sprichwort gilt auch für Boris Johnson. Im Dezember noch glanzvoll gewählt als der Mann, der Großbritannien aus der EU führen kann, zu besten Bedingungen, und der so einiges versprach: mehr Polizisten, mehr Geld für das Gesundheitswesen, mehr Geld für Infrastruktur, mehr Geld für Bildung und Wohnungsbau, Hilfen für Wirtschaft und Landwirtschaft, mehr Geld für Forschung. Und dann kam Corona. Und die Welt sieht anders aus für den britischen Premier Johnson. Frage an unseren Großbritannien-Korrespondenten Patrick Wilser. Offensichtlich hat der vielversprechende Kandidat Johnson damals im Dezember zu viel versprochen.
Sie haben es erwähnt, die Liste war sehr lang, Schulen, Spitäler, Internet bis in die hinterste Ecke des Landes. Doch sein größtes Versprechen war, den Brexit endlich umzusetzen. Deswegen wurde er gewählt von den Britinnen und Briten. Do or die, tun oder sterben, war sein Schlagwort, sein Slogan. Und kein Mensch, auch er selber, konnte ahnen, dass er 3 Monate später tatsächlich um sein Leben ringen würde und ein Virus die ganze Welt und damit auch sein Regierungsprogramm und seine Versprechen auf den Kopf stellen würde. Also in dem Sinn wurde er eben von der Gegenwart, von der Realität, von der Pandemie überholt.
Die Pandemie war sicherlich für jede Regierung eine Herausforderung und auch in dem Sinn auch eine Premiere. Da waren Fehler unvermeidlich. Aber jetzt in Großbritannien, da scheint erstaunlich viel schiefgelaufen. Kein europäisches Land wurde von der Pandemie so getroffen wie UK. Wie ist denn dieses Debakel erklärbar?
Ja, rückblickend war sicher der größte Fehler das zögerliche Vorgehen. Zu Beginn der Pandemie in Europa war längst alles geschlossen, das öffentliche Leben gegroundet, als in Großbritannien immer noch Fußball gespielt und gefeiert wurde. Und als der Lockdown dann endlich verordnet wurde, so sehr, sehr rigoros, rigoroser als auf dem europäischen Festland. Das Grundproblem von Johnson ist, dass er eben immer Versprechen macht, Witze reißt und Verheißungen verkündet. Und das war jetzt nicht mehr gefragt während der Pandemie, sondern situativ richtiges Handeln aufgrund von Fakten. Johnson versuchte die Pandemie aber auch mit Versprechen anzugehen. Zum Beispiel versprach er den Britinnen und Briten das weltbeste Track-and-Trace-System, also ein Datensystem zur Rückverfolgung von Kranken. Das hat ein kleines Problem, es funktioniert bis heute nicht. Also solche leeren Versprechen machen die Leute eben müde und kosten Vertrauen.
Neben diesen Beispielen entsteht auch noch der Eindruck einer etwas chaotischen Regierung, die mal etwas entscheidet und den Entscheid dann kurze Zeit später wieder über den Haufen wirft.
Das ist richtig. Man spricht hier von sogenannten U-Turns, also Kehrtwenden. Ein kleines Beispiel. Nächste Woche sollen die Schülerinnen und Schüler wieder zur Schule gehen. Gestern hieß es, sie müssten keine Maske tragen. Heute Morgen am Radio der Erziehungsminister, doch, alle müssen Masken tragen. Ein größerer Skandal war in den vergangenen Tagen die Schulabschlussprüfungen. Sie konnten nicht vor Ort durchgeführt werden. Die Regierung ließ dann die Maturanoten von einem Computer berechnen. Die Resultate waren so schlecht, dass es zu einem Aufschrei kam. Die Leute wollten nicht, dass die Zukunft der Jugend von einem behördlichen Algorithmus berechnet wird, der mehr die Herkunft der Kinder berechnet als die individuelle Leistung. Es gab auch hier einen U-Turn. Es galten plötzlich doch die Bewertungen der Lehrerinnen und Lehrer. Und für viele kam dieser Entscheid zu spät. Die guten Studienplätze waren vergeben. Das ein Beispiel, was das eben bedeutet, mitten in einer Pandemie mit Kehrtwenden hin und her geworfen zu werden.
Von Johnsons Schlingerkurs scheint Schottland zumindest zu profitieren, wenn man die Zustimmungswerte der schottischen Regionalregierung von Nicola Sturgeon anschaut, dann sind die deutlich besser als die von Premier Johnson. Was haben denn die Schotten besser gemacht in der Krise?
Ja, die schottische Regierung ging diese Pandemie doch ziemlich trittsicher an als London. Also die First Ministerin ist täglich selber vor die Medien getreten. Der Lockdown wurde eher vorsichtig gelockert. Es gab keine solchen Kehrtwenden. Der Schulskandal konnte mehr oder weniger verhindert werden mit diesen Noten, weil man sich sofort entschuldigt hat bei der Bevölkerung. Und die Lehrer konnten die Schüler bewerten. Also der Unterschied zu der Regierung in London ist eklatant und es ist klar, dass die Separatisten in Schottland von der Pandemie politisch ziemlich profitieren werden.
Also jetzt gesamthaft gesehen, wie groß ist denn das Vertrauen in der Bevölkerung gegenüber der Regierung Johnson noch?
Ja, dem Premierminister droht tatsächlich in diesen Tagen sein wichtigstes Kapital verloren zu gehen, eben das Vertrauen der Britinnen und Briten. Das lässt sich an den Umfragewerten festmachen. Sie haben es erwähnt, auf der Oppositionsbank sitzt nicht mehr der Altmarxist Jeremy Corbyn, sondern ein fähiger Oppositionsführer Keir Starmer, ein realpolitischer Jurist mit rekordverdächtigen Umfragewerten, während die Beliebtheit von Johnson eben im Sinkflug ist.
Danke für diese Einschätzungen, Patrick Wilser. Vielleicht haben Sie das WhatsApp auch bekommen. Eine Zusammenstellung der Präsidentinnen, denen die Eindämmung der Corona-Krise gut gelungen ist, und eine Aneinanderreihung von Präsidenten, die keine gute Falle gemacht haben in der Pandemie. Länder mit Frauen an der Spitze haben die Krise tatsächlich besser gemeistert. Von Neuseeland über Taiwan bis zu Finnland. Warum das so ist? Fredrik Steiger ist der Frage nachgegangen.
Vor der Corona-Krise kannten die wenigsten außerhalb von St. Martin in der Karibik dessen Regierungschefin Silveria Jacobs. Doch dann ging ihre entschlossene Mahnung an ihre Bevölkerung um die Welt.
Simply stop moving. If you do not have the type of bread you like in your house, eat crackers.
Bleiben Sie zu Hause. Wenn Sie kein Brot zu Hause haben, essen Sie Crackers. Zu einem weiteren Symbol des Kampfes gegen Corona wurde die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern. Angesichts dieses noch nie dagewesenen Problems habe sie sich entschieden, hart und schnell durchzugreifen.
We are experiencing an unprecedented event, a global pandemic that in New Zealand we have moved to.
Die Erfolge geben ihr bisher recht. In Neuseeland gibt es gemessen an der Bevölkerungszahl weniger Infizierte und weniger Tote als anderswo.
Our transmission rate is now 0.48,
Vereinzelt ist zwar die Rede von einem Mythos, dass von Frauen regierte Länder besser abschneiden. Doch der Zusammenhang ist offenkundig, obschon es Ausnahmen gibt. Die Schweiz mit Simonetta Sommaruga schneidet nicht sonderlich gut ab. Allerdings bestimmt eine Bundespräsidentin die Corona-Politik auch nicht maßgeblich. Besonders heikel ist die Lage in Belgien mit Sophie Wilmes als Übergangsministerpräsidentin. Und klar ist auch, ein entlegener Inselstaat wie Neuseeland ist leichter abzuschotten als ein hochvernetztes Land wie die Schweiz mitten in einem Kontinent. Von Frauen regierte Länder schlagen sich also besser. Die entscheidende Frage aber lautet, ob das so ist, weil sie von Frauen regiert werden. Zwei britische Wissenschaftlerinnen versuchten das in einer Studie zu belegen. Doch sie ist methodisch fragwürdig, noch fehlen fundierte Untersuchungen. Islands Regierungschefin Katrin Jakobsdóttir meinte gegenüber Journalisten, egal ob Mann oder Frau, erfolgreich seien Politiker, die sich auf wissenschaftliche Ratschläge stützten.
Leaders who follow the advice of scientists, they are doing well.
Trotzdem ist häufig das Landesmutterargument zu hören. Regierungschefinnen seien halt risikoscheuer, gewichteten generell Gesundheitsfragen höher, seien weniger wirtschaftshörig, vorausschauender, fürsorglicher. Das zahle sich nun aus. Damit landet man geradewegs bei den klassischen Geschlechterklischees. Nicht schlüssig ist auch die Behauptung, linksregierte Länder seien erfolgreicher. Weder in Deutschland noch in Taiwan, Norwegen oder Schottland regieren linke Frauen. Doch alle vier Länder behaupten sich punkto Corona gut. Fragt sich zudem, ob nicht Ursache und Wirkung verwechselt werden. Will heißen, nicht weil Frauen regieren, kommen manche Staaten besser mit Corona zu Rande, sondern umgekehrt. Frauen werden gewählt in eher fortschrittlichen Demokratien und diese sind in einer solchen Krise im Vorteil. Auch hier gibt es jedoch mit China ein Gegenbeispiel. Autoritär regiert und trotzdem erfolgreich. Auf einen wesentlichen Punkt wies die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
Bürgersinn, Bewusstsein für die Gemeinschaft dürften eine Schlüsselrolle spielen. Sie sind ausgeprägter vorhanden in Gesellschaften, wo die Regierung ein Grundvertrauen genießt, wo Rechtsstaatlichkeit herrscht und keine Korruption grassiert. Sicher ist, simple Erklärungen für den Erfolg von Regierungschefinnen bei der Corona-Bekämpfung bieten sich nicht an.
Fredrik Steiger. Finanziell untendurch mussten in den letzten Monaten die Schweizer Sportvereine, die von Publikums- und Sponsoring-Einnahmen leben. Zuerst fanden wegen des Corona-Lockdowns gar keine Spiele in der Fußballmeisterschaft statt. Dann wurden maximal 1'000 Zuschauerinnen und Zuschauer pro Stadion erlaubt. So kommt kaum Geld in die Kassen. Die Clubs befürchteten schon substanzielle Ausfälle. Jetzt liegen erste Zahlen vor. Peter Schnieder.
Seit der Wiederaufnahme der Schweizer Fußballmeisterschaft konnten keine oder nur wenige Zuschauer ins Stadion. Auch die Sponsoren mussten draußen bleiben. Beim Branchenprimus, bei Meister IB, habe dies einen immensen Schaden verursacht, sagt CEO Vanja Greuel.
Grundsätzlich reden wir nicht gerne konkret über Zahlen, aber es sind auf jeden Fall siebenstellige Beträge.
IB konnte die Vereinbarungen mit den Sponsoren wegen den Corona-Maßnahmen nicht einhalten und musste auf ein Entgegenkommen der Sponsoren hoffen.
Wir hatten sowohl sehr solidarische und treue Sponsoren, die gesagt haben, es ist okay, wir verzichten auf eine Rückzahlung der Beträge. Wir hatten aber auch natürlich andere Partner, die die Rückzahlung der Beträge eingefordert haben. Und dafür habe ich auch volles Verständnis, denn am Ende vom Tag haben wir eine Vereinbarung abgeschlossen. Wir konnten Teile unserer Verpflichtung nicht einhalten und daher haben wir auch die Rückerstattung geleistet.
Nicht nur im Fußball, auch im Eishockey sind die Sponsoring-Einnahmen tragende Elemente. Kleinere Vereine wie der Beligist SC Langenthal sind sogar noch mehr auf Sponsoren angewiesen, weil der Anteil an den TV-Geldern viel kleiner ist. 80% der Einnahmen würden aus dem Sponsoring kommen. Im Oberaargau fehlen bis jetzt rund 350'000 Franken an Sponsorengeldern. Dabei seien noch die grossen Sponsoren sehr kulant gewesen, sagt Geschäftsführer Peter Zulauf. Aber
bei den kleineren hat der eine oder andere gesagt, mit 3-4 Mitarbeitenden, er kann sich den Betrag für die Werbeblache oder die Bande nicht mehr leisten. Er habe zu wenig Aufträge oder er wüsste noch nicht einmal, wie er seine Löhne zahlen muss. Da haben wir vollstes Verständnis.
Erstaunlicherweise konnten sowohl Langenthal wie auch IBE in diesen Corona-Zeiten aber auch neue Sponsoren verpflichten. Das sei wohl eher die Ausnahme, stellt Beat Richard, Vorstandsmitglied bei der Netzwerkplattform Sponsoring Schweiz, fest.
Die meisten unserer Sponsorenmitglieder möchten im Moment keine neuen Verträge abschließen, nicht weil sie dem Instrument misstrauen, sondern weil sie nicht wissen, was die Zukunft bringt.
Und die Sportvereine wissen auch nicht, ob die Sponsoren und Zuschauer Anfang Oktober überhaupt wieder ins Stadion kommen wegen den Covid-Massnahmen, wie zum Beispiel der Maskentragpflicht. Beat Richard spricht von Alarmstufe Rot für die Zukunft. Und auch beim kleinen SC Langenthal ist man gespannt, was passiert, wenn Zuschauer wieder zugelassen werden.
Viele sagen, ja, wir kommen, wir unterstützen den SC Langenthal, und andere sind der Meinung, wenn sie eine Maske tragen müssen, kommen nicht.
Aber eben, sowohl die kleinen wie auch die großen Clubs sind auf Zuschauer- und Sponsoreneinnahmen angewiesen. Vanja Greuel von IBE meint, das sei nahezu überlebenswichtig.
Fußball lebt von den Emotionen, auch das Sponsoring lebt von den Emotionen. Das heißt, die Partner, die wollen mit IBE leben, die wollen mit IBE leiden, die wollen aber vor allem auch mit IBE sich freuen. Und wenn sie diese Möglichkeit nicht haben, dann geht natürlich die Identifikation verloren.
Und dann würde der wirtschaftliche Schaden für die Clubs noch größer werden, als er sich bis jetzt schon abzeichnet.
Peter Schnieder. 13 Uhr im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch. Und das dreht sich heute, rund 70 Tage vor der Präsidentenwahl in den USA, um die beiden Kandidaten und ihre Strategien, vor allem aber den republikanischen Kandidaten. Donald Trump liegt in Umfragen weiterhin hinter dem Demokraten Joe Biden. Was wird er tun, was muss er jetzt tun, fragen wir den konservativen US-Politikberater Peter Rau, jetzt im Rendezvous im ersten und vierten, nach den Schlagzeilen mit Basil Koller.
Die Zahl der bekannten Neuansteckungen mit dem Coronavirus ist in der Schweiz so hoch wie seit Mitte April nicht mehr. Das Bundesamt für Gesundheit meldet 383 neu bekannte Fälle innerhalb 24 Stunden. Die Kantone Freiburg und Wallis führen eine Maskenpflicht in Läden ein. Sie gilt in Freiburg ab Freitag, im Wallis ab Montag für alle Personen ab 12 Jahren. Die SBB streicht ab dem 7. September bis zum Fahrplanwechsel weitere Zugverbindungen. Dies, weil Lokführerinnen und Lokführer fehlen. Unter der Woche fallen jeden Tag rund 200 Verbindungen weg. Alle Fahrplananpassungen sind im Online-Fahrplan abgebildet.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.